Ich möchte hier lesen 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen in Betreff der Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun einander mit diesen Worten. Unser heutiges Thema heißt: Keine Unwissenheit, Jesus kommt wieder. Keine Unwissenheit, Jesus kommt wieder. Ein Bericht sagt, dass Archäologen vor einigen Jahrzehnten in der heutigen Stadt Saloniki zwei Graburnen gefunden haben und sie auch ausgegraben hatten. Und diese beiden Graburnen, das ist das Interessante, die stammen aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Das konnte nachgewiesen werden. Also gerade aus der Zeit, als Apostel Paulus dort die erste Gemeinde gegründet hatte. Ganz interessant. Und in beiden dieser Graburnen wurden dann auch die Überreste von Verstorbenen gefunden. Ich meine, das ist jetzt nicht so was Besonderes. Aber was war hierbei das Besondere? Das Besondere oder das Interessante hierbei war, dass man in einer Graburne die Überreste eines Gläubigen und in der anderen Urne die Überreste eines Ungläubigen gefunden hatte. Wie kann man sowas feststellen? Da war ein Gläubiger und da war ein Ungläubiger. Man konnte es anhand der Inschrift der jeweiligen Graburne erkennen. Das war das Interessante. Denn auf der einen Graburne war zu lesen: Keine Hoffnung. Und auf der anderen Graburne war zu lesen: Christus ist mein Leben. Welch gravierende Unterschiede, wenn man sowas liest. Ich denke nicht, dass das jetzt Urnen waren, wie wir sie heute kennen, wenn sich jemand im Krematorium verbrennen lässt. Vielleicht waren es einfach so ähnliche Gefäße wie Särge. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Jedenfalls, auf der einen Graburne war zu lesen: Keine Hoffnung, auf der anderen: Christus ist mein Leben. Also einerseits ein Mensch, der ohne Hoffnung ins Grab gelegt worden ist und das auf dem Grab noch bestätigt wurde. Und auf der anderen Seite ein Mensch, der, als er starb, sagen konnte: Christus ist mein Leben. Und das mit Gewissheit. Und das auch auf seinem Grab bestätigt wurde, dass er diese lebendige Hoffnung hatte. Und an dieser Stelle, da müssen wir auch von der damaligen Zeit wissen, sondern in diesem ersten Jahrhundert nach Christus, aber auch schon vorher, dass die damalige griechische und auch römische Welt eine Welt war, die keine Hoffnung hatte. Die Menschen waren damals ohne jegliche Hoffnung in Bezug auf die Ewigkeit. Sie hatten keine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Das bestätigt der Apostel Paulus unter anderem in Epheser 2, Vers 12, indem er dort sagt: Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Es gab keine Hoffnung für die Zukunft und es gab auch keine Hoffnung für den Leib, dass der wieder auferstehen könnte. Der Leib wurde damals sogar als ein Gefängnis der Seele betrachtet. Ich kann mir vorstellen, dass die Ägypter in früheren Zeiten, zu Zeiten Josefs und so, viel mehr Hoffnung hatten als die Römer und die Griechen. Diese Hoffnungslosigkeit der damaligen heidnischen Welt, trotzdem, dass sie viele Götter und Götzen verehrten, dies wird nach Aussage verschiedener Ausleger auch in antiken Schriften sogar schriftlich bestätigt und belegt. Aber wer dies nicht wahrhaben will, wer den antiken Schriften nicht glauben will, der sollte sich mal dringlich mit den Grabschriften der damaligen Zeit auseinandersetzen. Denn hierin kann man die damalige Hoffnungslosigkeit ganz besonders erkennen. Denn auf einem Grab oder auf einer Graburne steht keine Hoffnung. Das ist schon sehr deutlich. Natürlich, wenn wir heute durch unsere Friedhöfe gehen, da staunen wir auch, was auf manchen Gräbern draufsteht. Da kann man auch in vielen Gräbern sofort eine Hoffnungslosigkeit erkennen. Auf vielen Gräbern stehen menschlich wohlgemeinte Sprüche, vielleicht auch philosophische Verse oder nach menschlichem Wunschdenken. Aber so vielfach ist keine Gewissheit, da ist keine lebendige Hoffnung vorhanden, kein Fundament, auf das man sich stützen kann. Nun, anhand unseres heutigen Textes erkennen wir, dass damals bei den Gläubigen in Thessalonich über manche theologischen Fragen und Abläufe auch viel Unsicherheit vorhanden war. Diese Menschen, sie haben sich vom Heidentum zu Jesus Christus bekehrt, Paulus hat viele von ihnen erreicht, aber sie hatten in vielen Dingen noch keine Erkenntnis. Deshalb war Paulus auch um sie bemüht. Er hat gefragt, wie es ihnen geht, wie es um ihren Glauben steht und wollte auch wieder zu ihnen zurückkommen, um ihnen noch mehr von Christus und von seinem Wort zu vermitteln. Also viel Unsicherheit und viel Unkenntnis war bei diesen Junggläubigen vorhanden. Wohl hatten sie sich damit beschäftigt, mit vielen Fragen und unter anderem wohl auch den Paulus gefragt, wie ist das denn, wenn ein Kind Gottes stirbt? Was geschieht dann? Wo geht der Geist und die Seele hin? Was wird mit dem Leib des Gläubigen geschehen? Wie ist das, wenn Christus wiederkommt? Wie wird das mit den bisher Verstorbenen sein? Und was wird mit uns sein? Wer ist vor im Himmel? Sie oder wir gemeinsam? Oder wie ist das? Wie wird alles ablaufen? Worauf können wir hoffen, Paulus? Sie brauchten Antwort. Das sind wichtige Fragen. Und diese Dinge muss prinzipiell jedes Gotteskind, auch wir heute, wirklich beantwortet haben müssen. Auch in diesen Dingen, da besteht so viel Ungewissheit bei vielen Kindern Gottes, so viel Zweifel und auch viele, viele Irrlehren. Deswegen der erste Punkt, Gewissheit statt Unwissenheit. Gewissheit statt Unwissenheit. Denn das Wunderbare, das wir auch anhand des Wortes Gottes haben dürfen, ich weiß nicht, ob wir das immer so sehr schätzen, das ist das, dass uns Gott durch sein Wort nicht im Ungewissen lässt. Es ist nur eine Frage, wie viel wir bereits davon erkannt haben. Gott lässt dich und mich nicht im Ungewissen. Denn er hat dir und mir sein Wort gegeben. Wenn man natürlich da auch unsere Gesellschaft anschaut und über unsere Gesellschaft nachdenkt, dann denkt man, es ist eigentlich sehr viel merkwürdig bei den Leuten heutzutage. Heute möchte man nach Möglichkeit, zumindest wenn man Verträge abschließt, alles schriftlich machen. Denkt an einen Mietvertrag, wie wir vorhin gehört haben, der wird schriftlich fixiert, der wird aber auch schriftlich gekündigt. Alles wird bis auf Details schriftlich fixiert und schriftlich festgehalten. Wenn es jedoch um die Bibel geht, worin Gott sich den Menschen schriftlich und verbindlich mitteilt, wir haben einen Gott der Schrift, einen Gott des Wortes, da meint die Mehrheit unserer Gesellschaft, ja, das ist nicht so ernst zu nehmen. Das ist ja nur so, weiß man nicht, was das ist. Als erstes zweifeln viele daran, dass Gott überhaupt existieren könnte. Als zweites meinen sie, die Bibel wäre ja eh nur von Menschen geschrieben. Also es ist nicht so entscheidend, was da drin steht. Sie glauben nicht, dass Gott lebt und dass Gott uns durch schriftliche Mitteilung seinen ganzen Ratschluss hier in Brief und Siegel gibt. Wie dankbar können wir sein, dass wir erkannt haben, dass Gott lebt und dass die Bibel Gottes Wort und somit verbindliche Wahrheit und Maßstab ist. Und unser Herr und Gott, der ist so groß und wunderbar, dass er sich dir ganz persönlich mitteilen möchte. Dir und mir, uns allen. Er möchte, dass du, dass jeder von uns weiß, was er vorhat, was er tun wird. Bereits im Alten Testament bestätigt er im Buch des Propheten Amos, nein, Gott der Herr tut nichts, Er offenbare denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Amos 3, Vers 7. Ist das nicht wunderbar? Da hat Gott Dinge vor, aber bevor er es nicht seinem Propheten mitgeteilt hat, wird es nicht tun. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und was tun die Propheten? Sie waren das Sprachrohr Gottes. Sie mussten es weitergeben. Sie mussten die Botschaft dem Volk und den Menschen bringen. Und so hat Gott auch die Apostel gebraucht, auch im Neuen Testament, um seinen Heilsratschluss niederzuschreiben und unter die Menschen zu bringen. Denn in Vers 13 sagt der Apostel Paulus hier in unserem Text: Wir wollen euch nicht in Unwissenheit lassen. Wir wollen euch nicht in Unwissenheit lassen. Paulus wusste von Gott, was er vorhat, und er sagte: Wir wollen euch nicht in Unwissenheit lassen. Und zwar ging es hier in Betreff der Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Er sagt: Wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Und das ist auch für uns ein sehr entscheidender Satz. Gott will nicht unsere Unwissenheit oder unsere Unkenntnis, sondern was? Wir lesen in Gottes Wort vielfach, dass Gott will, dass wir an der Erkenntnis seines Wortes zunehmen sollen. Wir sollen zunehmen an Erkenntnis. Gott will dich nicht als unmündig lassen, sondern er möchte, dass du zunimmst an Erkenntnis und was er alles tut und tun wird. Und wenn wir da mal einen kleinen Blick in die Geschichte zurückwerfen, mal so in die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hinein sehen, so sind wir an vielen Stellen in den vergangenen Jahrhunderten darüber erschrocken, wie das einfache Volk, das sich zur Kirche gehalten hat, über Jahrzehnte und über Jahrhunderte, ja fast bis zum heutigen Tag, muss man sagen, in Unkenntnis gehalten wird. Oftmals hat man das einfache Volk im Laufe der Kirchengeschichte in den früheren Jahrhunderten, die früher auch vielfach nicht lesen und schreiben konnten, regelrecht für dumm verkauft. Ja, man hat mit Gottes Wort und mit Himmel und Hölle, mit den Seelen sogar ein böses Spiel betrieben. Wenn man das bedenkt, das ist eine Katastrophe. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass sich die Kirche nicht selten zu einem gewaltigen Machtapparat entpuppt hat. Nicht selten wurden die Menschen darin genau zum Zwecke der Kirche missbraucht, oftmals ausgebeutet, und nicht selten schaffte es die allgemeine Kirche, die Menschen um ihr ganzes Hab und Gut zu bringen. Das beste Beispiel haben wir vor der Reformation, 15. Jahrhundert. Was hat man da den Leuten gepredigt? Man hat den Menschen die Hölle heiß gemacht. Muss man sich mal vorstellen. Man hat eine Angstmacherei betrieben, eine furchtbare Angstmacherei. Man machte ein Spiel mit den Seelen. Man machte den Menschen furchtbare Angst vor den ewigen Qualen der Hölle. Ich meine, das ist nicht verkehrt. Das sollten wir heute auch tun. Man muss schon die Menschen warnen vor der Hölle. Das ist wirklich gut und wichtig. Aber wenn man Spiel mit den Seelen macht, dann ist es eine Katastrophe. Denn damals wurde den Menschen eingeredet, dass sie ja ihre Seelen aus der Hölle herausretten können. Mit was denn? Indem sie fleißig Geld einwerfen in den Spendenkasten. Und vielleicht kennt der eine oder andere den Spruch des Ablasshändlers Tetzel. Der ist eigentlich bis heute noch sehr bekannt. Tetzel verkündigte damals den Menschen lautstark: Hörst du das Geld im Beutel klingen, so wird deine Seele in den Himmel springen. Also wirf möglichst viel rein, dass deine Seele gut oben ankommt. So hat man das Volk mit dieser Irrlehre für dumm verkauft. Man hat mit den Seelen gespielt. Man könnte durch Geld und gute Werke seine Seele in den Himmel bringen. Land auf, Land ab hatte Tetzel so viel Geld eingesammelt, dass man damit tatsächlich zu einem großen Teil den Petersdom in Rom finanzieren konnte. Schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Ein Dom, der heute noch steht und der aus Profit und aus Lügenlehren und durch ein Spiel mit den Seelen gebaut worden ist. Und wird heute als ein frommes Gebäude verehrt. Das müsste eigentlich jeden erschrecken, der das wahrnimmt, der die Wahrheit erkennt und weiß, dass man seine Seele niemals, niemals durch Geld oder durch Werke in den Himmel bringen kann. Welch ein Missbrauch der Sache des lebendigen und heiligen Gottes. Welch ein Missbrauch auch in dieser Weise von Himmel und Hölle, so hat es Gott nie gemeint. Wir können heute dagegen nicht genug dankbar sein, dass wir in einem Land sind, wo prinzipiell jeder, auch du und ich, die Möglichkeit haben, lesen und schreiben zu können. Allein schon das, was ist das für ein Segen in unserem Land, dass eigentlich jeder lesen und schreiben lernen kann. Wie dankbar können wir sein, dass wir auch Gottes Wort, die Bibel, in so vielfältiger Weise in unserem Land haben dürfen. Dass wir Gottes Wort selbst lesen können. Auch jeder, der hier im Raum ist, der kann ganz persönlich die Bibel lesen. Ich denke mal, dass jeder von euch lesen kann, die ihr heute da seht. Jeder kann die Bibel lesen. Nachlesen auch und prüfen, ob es sich anhand der Schrift so verhält, was auch hier verkündigt wird. Kann jeder selber nachprüfen. Kontrollieren. Keiner muss blind der Lehre hier der Freien Baptistengemeinde oder der Lehre des Pastors folgen. Nein, überhaupt nicht. Wir glauben an das, was uns Gottes Wort sagt. Wir glauben an die Heiligen Schrift. Und wir versuchen sie so geradlinig wie möglich zu schneiden. Nicht irgendwelche Sonderthemen herauszuziehen und Irrlehren daraus zu machen. Wir legen die Bibel mit der Bibel aus. Es muss alles ineinander fließen. Und dann passt es auch. Wenn wir jetzt wieder zum Apostel Paulus und zu der Gemeinde in Thessalonich zurückkommen, so erkennen wir sofort, dass der Apostel Paulus auch niemand war, der mit den Menschen ein böses Spiel zu seinen eigenen Zwecken getrieben hat. Nein, der Apostel Paulus hatte auch nicht seine eigenen Vorteile gesucht. Ach, ich sage denen jetzt mal was von Himmel und Hölle und dann kann ich mich an diesen Menschen bereichern. Nein, er wollte sich an niemandem bereichern. Bei den Thessalonichern, das ist ganz interessant, da hatte er nicht einmal von jemandem für seine eigenen Bedürfnisse Geld angenommen. Paulus hatte nichts angenommen von den Thessalonichern. Das macht er aber nicht zur eisernen Regel, denn in anderen Gemeinden hat er auch was angenommen. Da hat er auch seinen Unterhalt von den Geschwistern bezahlen lassen. Das hat er auch getan. Doch bei den Thessalonichern hat er das aus bestimmten Gründen nicht getan. Denn dort waren scheinbar Missstände vorhanden, dass Einzelne gar nicht arbeiten wollten. Und somit hatte er sich selbst bemüht, ein Vorbild für die Thessalonicher zu sein und auch zu arbeiten und für seine eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Das war ein großes Vorbild. Anders war es in der Gemeinde zu Philippi. Dort hatte er Geld angenommen. Aber das nur nebenbei. Es geht uns jetzt nicht um finanzielle Dinge, sondern es geht uns darum, dass der Apostel Paulus die Geschwister in Thessalonich nicht im Ungewissen lassen wollte. Sondern es war ihm ein großes Anliegen, dass er ihre Fragen beantworten konnte. Den Menschen durch den Herrn Jesus Christus und durch die Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes Aufschluss und Wahrheit geben zu können. Diesen Menschen ganz klar aufzuzeigen, wie es sich denn eigentlich jetzt verhält mit der ewigen Errettung und auch wie es ist, wenn man dann stirbt und wann wird denn das sein, wenn kommt denn Jesus wieder und das mit der Auferstehung und dann haben die Thessalonicher mal was gehört, ja, wir werden vielleicht irgendwann da mal zum Herrn gelangen und so entrückt werden, was ist denn das? Und da haben sie viele Fragen gehabt. Der Apostel Paulus hat ihnen versucht, Aufschluss darüber zu geben. Auch in den weiteren Kapiteln und 2. Thessalonicher Brief ganz klar aufzuzeigen, wie es sich auch verhält mit der ewigen Verlorenheit und mit der ewigen Verdammnis. Ach, das ist ja eine bittere Wahrheit. Dass der Mensch tatsächlich ohne die Rettung durch den Herrn Jesus ewige Strafe und Qual in den Feuerflammen leiden muss. Für uns mag das oft tatsächlich unvorstellbar sein. Und wir denken, das kann doch eigentlich gar nicht so, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Dass Gott einen Menschen verurteilt und ihn in Qualen in Ewigkeit leiden lässt. Doch wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, dann machen wir diese Feststellungen. Es ist einfach Tatsache. Wir müssen erkennen, dass Gott absolut heilig ist und dass er gerecht ist und dass er die Sünde bestrafen muss. Wir finden hierzu im zweiten Brief an die Thessalonicher, wer mal kurz hier drum blättern will, zu dem zweiten Brief der Thessalonicher, des zweiten Briefes des Apostels Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Dort berichtet der Apostel Paulus von dem Herrn Jesus, wenn er wiederkommen wird. Und da heißt es, wenn er mit Feuerflammen Rache nehmen wird an denen, die Gott nicht anerkennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorsam sind. Vers 9, welche Strafe erleiden werden, ewiges Verderben von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Das ist nur eine Stelle von vielen. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Halten wir also daran fest, die Strafe und die Feuerflammen und das ewige Verderben, sie werden kommen, unaufhaltsam. Und das müsste für uns eigentlich Grund genug sein, um den Menschen draußen das Evangelium zu sagen, sie zu warnen und sie zur Umkehr zu rufen. Doch nicht, dass sie viel spenden und dass wir viel Gemeindemitglieder bekommen. Nein, es ist natürlich schön, wenn Menschen herkommen, sich der Gemeinde anschließen, aber es geht nicht um Geld, sondern dass sich die Menschen zu Gott bekehren, dass sie sich zu Gott bekehren und sich durch den Glauben an den Herrn Jesus retten lassen. Ja, und wir dürfen es den Menschen an Christi statt zurufen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft für die Menschen draußen. Sag es ihnen. Frage, siehst du die vielen verlorenen Menschen? Nimmst du sie überhaupt noch wahr? Nimmst du sie wahr, die Menschen, die dem ewigen Verderben entgegengehen? Frage, was hast du schon dagegen unternommen, um sie mit der Retterliebe unseres Herrn Jesus zu erreichen? Natürlich muss ich mich auch selber hinterfragen, was unternehme ich? Was kann man bestmöglich tun, um die Menschen zu erreichen? Denn wir haben die lebendige Hoffnung und wir können den Menschen wirklich eine lebendige Hoffnung bringen. Es wäre schade, wenn wir es nicht tun würden. Denn der Apostel Paulus sagt zu den Thessalonichern hier in Vers 13, wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen in Betreff der Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir brauchen nicht in dieser Traurigkeit zu sein, keine Hoffnung zu haben. Wenn ein Kind Gottes stirbt und man weiß, dass er jetzt quasi gestorben ist und er war aber Kind Gottes, er war errettet, so werden wir natürlich auch über den Verlust solch einer Person traurig sein, wenn wir denjenigen gut gekannt haben. Wenn es womöglich nur ein Familienmitglied war oder ein Gemeindemitglied, dann werden auch wir traurig sein. Aber es ist für uns ein unbegreiflicher Trost, wenn man weiß, dieser Mensch, der ist jetzt nicht ins Totenreich hinabgefahren, sondern der ist jetzt beim Herrn. Der ist bei seinem Herrn. Und man wird sich in Gottes Herrlichkeit wiedersehen, die wir uns hier kennen. Wir werden uns alle wiedersehen. Das ist wunderbar. Man kann sagen, der ist jetzt zu Hause angekommen, er ist daheim. Er ist jetzt dort, wonach er sich gesehnt hat. 1. Thessalonicher 4, Vers 14 hier, wenn wir wieder zurückblättern. Hier sagt Paulus, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Und das entspricht genau der Aussage, welche wir anfangs unseres Gottesdienstes gehört haben. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Uns kann nichts aus seiner Hand entreißen. Römer 14, Vers 8. Das ist wunderbar. Der Herr Jesus selbst, der hat für dich und für mich am Kreuz alles auf sich genommen. Alles, was den Tod, was Gottes Gericht und die Strafe betrifft, hat er alles auf sich genommen. Und nicht umsonst sagte Herr Jesus in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Glauben wir das? Wir, die wir auf ihn, auf den Herrn Jesus vertrauen und durch ihn erlöst sind, wir werden den Tod nicht sehen. Wir haben mit dem Tod nichts zu tun, weil wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Jetzt schon, heute, seit wir gläubig geworden sind. Gottes Wort spricht auch nicht vom Gläubigen, dass er sterben wird. Der Herr Jesus ist gestorben vor unserem Kreuz, ja. Und er wurde begraben und er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und er ist am dritten Tage auferstanden. Wir aber nicht. Wir werden nicht hinabkommen ins Totenreich. Gottes Wort spricht nicht davon, dass wir als Gläubige sterben werden, sondern was? Die Bibel sagt, dass die Gläubigen entschlafen. Das ist ein ganz anderer Begriff. Wir werden entschlafen. Warum sagt die Bibel sowas? Die Antwort lautet, weil wir durch Jesus Christus das ewige Leben in uns haben und durch ihn vom Tode in das Leben hindurchgedrungen sind. Und der Herr Jesus hat den Tod am Kreuz besiegt. Er hat keine Macht mehr über dich und über mich, weil wir dem Herrn Jesus angehören. Der Tod hat keine Gewalt mehr. Wir sprechen zwar noch, ja, wenn auch ein Gläubiger stirbt, ja, der ist jetzt gestorben. Und das ist halt bei uns so drin. Und dass er jetzt eben tot sei, ja, da meint man, dass er halt regungslos ist. Doch schriftgemäß stimmt das nicht. Ein Gläubiger kann nicht mehr sterben. Ein Gläubiger geht auch nicht in den Tod. Denn Geist und Seele sind wo? Sie sind sofort beim Herrn. Wir sind jetzt schon beim Herrn. Denn der Herr hat Wohnung in dir und mir genommen. Und der Heilige Geist wird uns sofort in die Gemeinschaft mit Jesus bringen. Ist das eine vage Behauptung? Oder können wir das auch anhand der Schrift sehen? Vielleicht sollten wir Philipper 1 aufschlagen. Philipper Kapitel 1. Paulus hat sich auch nach dem Himmel gesehnt. Er hat sich nach der Gemeinschaft mit Christus gesehnt, in Gottes Herrlichkeit. Und er wurde von zwei Seiten bedrängt. Er hat gewusst, er möchte dem Herrn noch auf Erden dienen, aber auf der anderen Seite hat er Lust abzuscheiden. Hier in Kapitel 1, Vers 23. Denn ich werde von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und wo zu sein? Bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Er hat gewusst, wenn er hier von der Erde abscheiden wird, dann wird er bei Christus sein. Und genau an solchen Stellen können wir das erkennen, dass auch wenn wir abscheiden, wir werden bei Christus sein, Geist und Seele. Der Leib noch nicht, das müssen wir unterscheiden, der Leib noch nicht. Und so müssen wir auch feststellen, dass Geist und Seele nicht schlafen, wenn wir sterben. Wenn uns auch hier von Entschlafenen berichtet wird. Geist und Seele werden nicht schlafen, sie werden beim Herrn sein. Wer aber wird schlafen für eine ganz gewisse Zeit? Das ist unser Leib, Sakros auf Griechisch. Unser Leib, der wird ins Grab gelegt. Der schläft für eine gewisse Zeit. Der darf ruhen. Unser Leib wird ins Grab gelegt. Und deshalb spricht die Bibel auch von den Entschlafenen. Ich sage mal, normalerweise wird der Leib ins Grab gelegt. Das ist nicht immer so. Aber mit Recht hat sicherlich auch mal jemand gesagt, dass der Friedhof für den Leib des Christen eigentlich lediglich ein Schlafplatz ist. Also merken wir uns das. Das ist einfach ein Schlafplatz, aber nur für unseren Leib, für Geist und Seele nicht. Die sind beim Herrn. Aber auf den Schlaf des Leibes folgt auch eines Tages ein Erwachen für unseren Leib. Ein herrliches Erwachen. Und wann wird dieses Erwachen sein? Es wird genau zu dem Zeitpunkt sein, den die Thessalonicher hier erfahren wollten. Oder was da kommt. Und Paulus sagt, es wird sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Dann wird auch unser Leib erwachen. dann wird er nicht mehr schlafen. Der erste Punkt war Gewissheit statt Unwissenheit. Der zweite Punkt heißt, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Habt ihr Zweifel, dass Jesus nicht kommen könnte oder nicht wiederkommen könnte? Ich hoffe, es hat keiner Zweifel von euch. Jesus kommt wieder, darüber lässt uns die ganze Bibel überhaupt keinen Zweifel. Das müssen auch die Thessalonicher unbedingt wissen. Und daran müssen auch wir unbedingt festhalten. Und zwar wird der Herr Jesus zuerst kommen, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Und wenn seine Gemeinde bei ihm ist und die Gemeinde mit ihm vermählt ist, dann wird er zum zweiten Mal kommen und wird sichtbar sein tausendjähriges Königreich hier auf Erden aufrichten. Und da müssen wir unterscheiden. Es gibt zwei Zeitpunkte, die uns die Bibel zeigt. Einmal ist es der Tag Jesu Christi. Und damit ist die Entrückung der Gläubigen gemeint. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und auf der anderen Seite wird uns der Tag des Herrn gezeigt. Damit wird das zweite Wiederkommen des Herrn Jesus aufgezeigt. Das sind zwei unterschiedliche Tage. Und der Tag des Herrn ist dann auch eine längere Zeitperiode. Aber wir sind heute beim Tag Jesu Christi, bis seinem Erscheinen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und genau wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, auf den Wolken des Himmels oder, sagen wir mal, im Luftraum, ganz genau zu diesem Zeitpunkt werden alle Entschlafenen auferstehen. Dann wird der Leib, der in den Schlaf gelegt worden ist, viele werden dann auf dem Friedhof liegen oder ihre Leiber, die werden alle auferstehen. Ich habe was gelesen von der Zeit Friedrichs des Großen. Zur Zeit Friedrichs des Großen hatte ein Pfarrer Zweifel an der Auferstehung der Toten. Und er sollte daraufhin von seinem Amt enthoben werden. Ein Pfarrer hatte Zweifel an der Auferstehung der Toten. Ja, ich denke, wenn es darum ginge, die Pfarrer vom Amt zu entheben, dann müssen wir heute wahrscheinlich auch viele vom Amt entheben, wenn es um die Auferstehung geht. Doch was tat Friedrich der Große, als er das Aktenstück des Pfarrers gelesen hatte? Für Friedrich den Großen war die Auferstehung eine wichtige Sache, er hat an sie geglaubt. Friedrich der Große sagte, oder er schrieb an den Rand der Akte, das ist seine Sache, das ist die Sache des Pfarrers. Wenn er nicht auferstehen will, so soll er doch meinetwegen am Tag Jesu Christi im Grab liegen bleiben. Also, es ist eine Sache des Glaubens. Man muss schon im Glauben darauf vorbereitet sein und dahin durchdringen. Aber ich fand, es ist eine sehr interessante Aussage. Wenn es jemand nicht glauben will, dass Christus wiederkommt und dass er die Seine zu sich holen wird, soll er doch an dem Tag im Grab liegen bleiben, wenn es ihm da besser gefällt. Jesus wird auf jeden Fall kommen. Doch letztendlich werden nur diejenigen auferstehen, die auch zu Lebzeiten an ihn geglaubt haben. Wann werden die anderen auferstehen? Sie werden auch aus den Gräbern hervorgeholt werden. Das wird erst 1000 Jahre später sein, wenn das 1000-jährige Königreich vollendet ist. Aber sie werden auferstehen, um von Gott gerichtet zu werden. Und dann wird der zweite Tod auf sie zukommen und der wird sie in die ewige Schmach und Schande führen. Ins ewige Verderben. Und nicht umsonst hat es der Herr Jesus den Seinen und auch dir und mir gesagt, Johannes 14,3, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Das hat er seinen Jüngern gesagt, das ist auch sein Wort an dich und an mich. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, wenn er schon hingeht ins Vaterhaus und bereitet uns jetzt Wohnungen vor, ist ja klar, so möchte er die Wohnungen ja auch füllen. So komme ich wieder, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Da werden wir die schönste Wohnung haben im Himmel. Die Wohnung, die der Herr Jesus bereitet hat. Die Bibel spricht davon, dass alle diejenigen, welche seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, also wir sprechen hier von Pfingsten in Jerusalem, bis zur Wiederkunft Jesu zum Glauben an ihn gekommen sind und so quasi zu seinem Leib, zur Gemeinde gehören, dass die alle plötzlich und in einem Augenblick entrückt werden. Lesen wir hier mal nochmals hier in 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 und 17. Es wird ein Befehler gehen im Himmel und es wird eine Stimme des Erzengels und eine Posaune Gottes erschallen und dann wird es losgehen. Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren. Hier ist der Herr Jesus gemeint. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Also die, wo an ihn geglaubt haben und begraben worden sind, deren Leib in den Schlaf gelegt worden ist. Danach werden wir, sagt Paulus, die wir leben und übrig bleiben, das sind bis zum heutigen Tag jetzt mal wir in dieser Generation, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also alle die Leiber der Gläubigen, werden die jetzt auf den Friedhöfen liegen, aber auch die Leiber derer, müssen wir auch bedenken, die vielleicht bereits zu damaliger Zeit von den Löwen gefressen wurden, oder die als Märtyrer gestorben sind, oder die als Fackeln verbrannt wurden, oder die im Mittelalter auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, um Christi willen, die werden alle wieder hervorkommen. Auch diejenigen, deren Gebeine schon aus den Gräbern genommen worden sind und wo wieder andere reingelegt worden sind, die wird Gott alle hervorbringen. Er wird sie alle auferwecken. Und wir glauben an den Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Und so wird er auch alle Leiber wieder auferstehen lassen können, an die man vielleicht schon gar nicht mehr denkt. Und wir glauben an den Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Wir glauben an den Gott, der auch Christus von den Toten auferweckt hat. Römer 4, Vers 24. Ja, sagen da einige, das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Dass so jemand ja schon fast völlig zu Staub geworden ist und dann soll ihn Gott noch zusammenbringen. Und wenn das so ist, wie werden wir denn dann aussehen, wenn wir dann auferstehen werden? Werden wir uns überhaupt wiedererkennen? Auch eine interessante Frage, die sich viele Gläubige stellen. Aber, liebe Geschwister, das ist eigentlich so einfach, wenn wir diese Frage beantwortet haben wollen. Dann brauchen wir eigentlich nur auf den Herrn Jesus sehen. Denn er ist ja unser Vorläufer. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Dann brauchen wir nur auf unseren Herrn Jesus zu sehen. Ist Christus von den Toten auferstanden? Ja. Ich denke, das können alle eindeutig mit Ja beantworten. Mit welchem Leib ist Christus auferstanden? Hat er einen ganz anderen Leib gehabt? Oder war es der Leib, mit dem er ins Grab gelegt worden ist? Das ist eine wichtige Frage. Gottes Wort zeigt uns an vielen Stellen, dass es genau der Leib war, mit dem er auferstanden ist, mit dem er auch ins Grab gelegt worden ist. Stimmt nicht ganz. Ich möchte nicht sagen, genau der Leib. Es war der Leib. Ich komme gleich noch drauf zurück. Aber es war der Leib, mit dem er ins Grab gelegt worden ist. Mit dem ist er auch auferstanden. Wenn es nicht dieser Leib gewesen wäre, denkt ihr, hätte dann zu Thomas gesagt, der so ungläubig war und sagt, ja, ich glaube es nicht, wenn ich nicht meine Finger in seine Wunden lege und so weiter. Hätte er dann zu Thomas gesagt, oh Thomas, komm zu mir her, lege deine Finger in, oder meine Hände, siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Thomas durfte ihn genau abtasten und erkennen, dass die Wundmale noch da waren. Und dann sagt der Jesus, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Johannes 20, 27. Der Herr Jesus ist also mit dem Leib auferstanden, mit welchem er ins Grab gelegt worden ist. Und doch war dieser Leib nach der Auferstehung anders als vor der Auferstehung. Dieser Leib wurde verwandelt in einen Herrlichkeitsleib. Es war nun kein Leib mehr, der an die physischen Dinge dieser Welt gebunden war, sondern es war nun ein geistiger Leib. Das ist das Interessante. So dass der Herr Jesus plötzlich im Raum sein konnte, ohne dass jemand die Tür geöffnet hat. Er war einfach da. Und dann ist er auf einmal an einem anderen Ort gewesen, ohne dass ihn jemand irgendwo dorthin gehen sehen hat. Es war aber auch kein Geist. Es war ein Geistleib. Er hat auch mit seinen Jüngern am See Genezareth zusammen gefrühstückt. Konnte auch machen mit dem Geistleib. Also er konnte sich auch mit der Materie einlassen. Aber das bestätigt genau das, was uns in 1. Korinther 15, Vers 44 gesagt wird. Dort heißt es, es wird gesät ein natürlicher Leib. Ein natürlicher Leib wird ins Grab gelegt. Und wird auferstehen, was? Ein geistiger Leib. Und Paulus sagt dort, gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistigen Leib. Eine wunderbare Sache. Und so dürfen auch wir wissen, wenn Gott uns auferstehen lässt, werden wir mit diesem Leib auferstehen, aber dieser Leib wird verwandelt sein. Es wird ein Herrlichkeitsleib sein, ein Geistleib. Wir werden denselben Leib bekommen, wie der Herr Jesus jetzt schon hat. Und Paulus gab den Thessalonichern diese Gewissheit weiter. Jesus kommt wieder und er wird euch zu sich nehmen. Die Thessalonicher wollten wissen, und was wird dann mit uns sein, wenn wir zu dieser Zeit noch leben? Und hierzu sagt Paulus, dass wir nicht alle entschlafen werden. Also Gott wird nicht warten, bis der letzte von uns im Grab liegt, wenn der Herr Jesus kommt. Sondern wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, sagt Paulus. 1. Korinther 15, Vers 51. Und dann sagt er in 1. Korinther 15, Vers 52, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Also was verweslich ins Grab gelegt wurde, wird auferstehen unverweslich. Es wird nie wieder verwesbar sein. Und wir werden verwandelt werden. Wenn wir zu der Zeit noch leben, wenn heute der Herr kommt und wir leben noch, dann werden wir sofort verwandelt werden. Die im Grab liegen werden auferstehen, unverweslich, und unser Leib wird sofort verwandelt werden in denselben unverweslichen Geistleib, und wir werden alle dem Herrn entgegengerückt werden. Das sind wichtige Dinge. Das sind Dinge, die jedes Gotteskind wissen muss. Wohl meinten die Thessalonicher, dass diejenigen, die bereits jetzt entschlafen sind, irgendwelche Vorteile hätten, oder dass sie uns, die wir noch auf der Erde leben, zuvorkommen werden, also eher beim Herrn sein werden. Natürlich ist Geist und Seele beim Herrn, aber sie sind ihm noch nicht mit dem Auferstehungsleib begegnet. Das kommt erst noch. Der Apostel Paulus zeigt den Thessalonichern und auch uns, dass keiner der Entschlafenen vor uns eine physische Begegnung mit dem Herrn Jesus haben wird. Geist und Seele sind bei dem Herrn, ja, doch die physische Begegnung mit dem Auferstehungsleib, die werden wir alle, die wir zur weltweiten, universellen Gemeinde des Herrn Jesus gehören, im selben Augenblick erleben. Und wenn wir mal zurückdenken, circa knapp 2000 Jahre zurück, die Leute, die damals zum Glauben kamen, die schon lange im Grab liegen, schon lange, lange vor uns, die werden zur selben Zeit auferstehen und entrückt werden, wie mit uns, wie wir, die wir zu dieser Zeit verwandelt werden, und wir werden alle gleichzeitig, der ganze universelle Leib, alle, die vor uns entschlafen sind, wird dem Herrn Jesus auf einmal in den Wolken des Himmels entgegengerückt werden. Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, also mit denen, die vorher entschlafen sind, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft entrückt werden. Und allzu werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wir werden dem Herrn nicht hier auf Erden begegnen, es wird im Luftraum stattfinden. Früher dachte ich, das ist sehr utopisch. Alle können da dabei sein auf einmal. Ich war früher in einem Hauskreis, da war eine sehr dicke Frau dabei. Also bitte nichts gegen dicke Leute. Aber für mich war das so schwer vorstellbar. Wie diese dicke Person ist auch in der Entrückung mit dabei. Aber das ist ja für den Herrn gar kein Problem. Das war noch, wo ich sehr, sehr junggläubig war und dann auch dachte, ja, die besonders Dicken, die leben auch sehr fleischlich und so weiter. Man hat immer verrückte Vorstellungen. Aber auch die Dicken werden dabei sein. Auch die fleischlich Gläubigen. Alle werden dabei sein, die an den Herrn glauben und durch ihn errettet sind. Keine Sorge. Das ist wunderbar. Es werden einfach alle dabei sein. Weil Gott uns aus Gnaden errettet hat, so werden wir auch aus Gnaden die Gemeinschaft mit ihm haben. Es werden alle dabei sein, die hier auf Erden an den Herrn Jesus geglaubt haben und durch ihn zu Kindern Gottes geworden sind. Der Herr Jesus wird im Luftraum erscheinen und wir werden ihm im Luftraum in den Wolken des Himmels begegnen. Die Frage für uns lautet halt immer wieder, oder das ist unsere Frage, ob du darauf vorbereitet bist, ob ich darauf vorbereitet bin. Denn die Wiederkunft Jesu, die kann jeden Augenblick stattfinden, die kann heute noch sein. Wir haben keinen besonderen Zeitpunkt, an dem wir uns festkrallen können. Aber umso mehr, dass wir Licht bekommen und umso mehr, dass wir sehen, wie sich unsere Zeit entwickelt, umso mehr müssen wir eigentlich wachsam sein und sagen, das kann eigentlich gar nicht mehr lange gehen, bis der Herr kommt. Wie lange wartet der Herr noch? Wie lange schaut er diesem Unheil auf dieser Welt noch zu? Also wir sollen bereit sein. Der Herr möchte uns wachsam antreffen. Und nicht umsonst haben wir auch hier diesen wunderbaren Schriftzug. Das heißt, siehe, ich komme bald. Wir sollen eine Gemeinde sein, die bereit ist auf die Wiederkunft des Herrn. Wir sollen unseren Herrn erwarten, wir wollen wachsam von ihm erfunden werden. Deshalb haben wir auch hier Gemeinde unter anderem. Deshalb wollen wir auch hier regelmäßig zusammenkommen. Wir wollen uns zurüsten lassen für seine Wiederkunft. Und ich möchte noch ganz kurz zu einem dritten Punkt kommen. Das erste war nicht Unwissenheit, sondern Gewissheit. Der zweite Punkt war, Jesus kommt wieder. Und der dritte Punkt heißt, tröstet einander. Tröstet einander. Das ist auch wichtig, unsere Tröstung. Als der Apostel Paulus diese Vorgänge erklärt hatte und die Thessalonicher jetzt mehr und mehr Gewissheit über diese Vorgänge bekommen haben, so sagt der Apostel Paulus hier, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Diese Gewissheit, welche der Apostel Paulus hier den Thessalonichern weitergegeben hat, die sollte die Thessalonicher jetzt nicht weiter in Unruhe und im Zweifel lassen und ja, dass man nicht richtig weiß, was wird sein und so. Nein, sie sollten darin ruhen, in dieser Gewissheit, dass es so kommen wird. Auch für uns heute, wenn wir in diese Welt hineingestellt sind, der Jesus sagt dir und zu mir, in der Welt, da werdet ihr Bedrängnisse haben, in der Welt, da werdet ihr Trübsal haben. Der Jesus hat uns nie den Himmel auf Erden versprochen. Er hat uns gesagt, dass er alle Zeit für uns da sein möchte. Er wird uns durchbringen, da können wir schwer fest darauf vertrauen. Aber er hat nie gesagt, dass wir nur auf Wolke 7 schweben werden. Und wenn wir auch in dieser Welt manche schwere Lage durchmachen müssen, vielleicht auch Krankheiten und Nöte, das ist auch eine Sache, die Ida momentan durchmacht, so haben wir doch eine lebendige Hoffnung. Und das ist ganz entscheidend. Wir wissen, Jesus wird uns zu sich holen. Er wird wiederkommen. Und das, was wir hier auf Erden durchmachen, sind nicht Zufälle, sondern das ist letztendlich Gott gewollt. Wenn es auch manchmal sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Aber es muss letztendlich alles zu unserem Besten dienen, wie es Römer 8 sagt. Und der Herr möchte uns mit allem, was wir hier auf Erden erleben, vorbereiten für ihn, für die Ewigkeit, für die Gemeinschaft und Begegnung mit ihm. Und genau diese lebendige Hoffnung, dass wir ihm begegnen, dass er wiederkommt, die kann für uns in schwierigen Lagen ein enorm großer Trost sein. Der Herr möchte mich zubereiten, auch mit diesen Dingen, die ich momentan erlebe, für sich, für die Begegnung mit mir, mit ihm. Man könnte auch anstatt von Trost auch von Ermunterung sprechen. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Natürlich ist es auch ein großer Trost und eine Ermunterung, wenn man weiß, dass wir uns alle, die wir jetzt an den Herrn Jesus glauben, im Himmel wiedersehen werden. Das wird einfach eine Freude sein, wenn man sich wieder entdeckt und sieht, ja, da ist der und jener und wir als Gemeinde, die wir uns näher gekannt haben. Wie wunderbar wird es sein. Das ist Trost, das ist Ermunterung, auf die wir schauen dürfen. Zudem wird es etwas ganz, ganz Außerordentliches sein, wenn wir mit all den Gläubigen, vielleicht auch diejenigen, die wir gekannt haben, die vor uns entschlafen sind, gemeinsam den Herrn Jesus sehen dürfen, gemeinsam dem Herrn Jesus begegnen dürfen. Für solch eine wunderbare Begegnung und für solch eine wunderbare Zukunft, da lohnt es sich wirklich, für ihn zu leben und sich darauf vorzubereiten, aber auch sich daran trösten zu lassen. Der Herr Jesus weiß um alles und er wird uns weiterbringen. Und er wird dich und mich an sein ewiges Ziel bringen, weil er es verheißen hat und weil er der Urheber unseres Heils ist, nicht wir selbst. Lass dich heute wieder neu dazu wachrütteln und ermutigen, deinem Herrn und Gott zu begegnen. Lass dich aber auch heute in dieser wunderbaren Gewissheit reichlich trösten. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir für deinen Ratschluss, ja, für deinen Aufschluss, den du uns gibst in deinem Wort und für das, was du bis hierher getan hast, aber auch für das, was du noch tun wirst und für all das, was du für uns als deine Kinder getan hast und noch tun wirst. Wir können ja selber so wenig hinzufügen, zum Heil gleich gar nichts, zu unserem Wandel, ja, können wir uns bemühen, können wir dir folgen und dir gehorsam sein und du möchtest es auch. Hilf uns, so Herr, dass wir dieses wunderbare Ziel vor Augen sehen dürfen, dass du, Herr Jesus, bald kommst und dass wir dir entgegengerückt werden und dass wir dich dann schauen dürfen mit großer Freude, an den wir geglaubt haben. Es wird eine unaussprechliche Freude sein, dich zu sehen und zu erkennen, es ist Wahrheit und du, Herr, erfüllst dein Wort. Und so mach uns weise, uns auf diese Begegnung vorzubereiten. Und lass uns darauf schauen, auch auf die zukünftigen Dinge, die uns heute in so viel Leid und so viel Nöten und in so vielen Schwierigkeiten und Problemen unseres Lebens auch so viel Trost und Halt geben. Hilf du, Herr Jesus, auch jedem Einzelnen daran festzuhalten. Stärke und ermutige uns, dass wir dir treu bleiben und auch in der kommenden Woche ganz nah bei dir und an deiner Hand bleiben. Wir danken dir dafür und preisen dich. Im Namen Jesu. Amen.